Undichte Herzklappe. Wann und wie am besten behandeln?
Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
Muss eine undichte Herzklappe behandelt werden? Was passiert, wenn man nichts unternimmt? Und welche Methode ist die beste? Die Antwort hat Privatdozent Dr. Tudor Konstantin Pörner. Er ist Chefarzt der Kardiologie an der Asklepios Klinik Wandsbek. Warum werden denn Herzklappen undicht?
Die Herzklappen werden aus verschiedensten, also wir reden jetzt nicht von der Aortenklappe oder Pulmonalklappe, da sind die Auslassventile des Herzens, sondern wir reden von den großen atrioventrikulären Klappen, da sind die Mitral- und Tricuspidalklappe.
Also
die
zwischen Vorhof und
Herzkammer. Genau, zwischen der Vorkammer und der Kammer, auf der rechten Seite Tricuspidalklappe, auf der linken Seite die Mitralklappe. Und diese großen Herzklappen mit einer Öffnungsfläche im Normalzustand von mindestens 4 Quadratzentimeter sind in der Regel auch minimal undicht, ohne dass das eine pathologische Bedeutung dann hat. Aber wenn diese Undichtigkeit dann zunimmt, dann ist natürlich eine Belastung für die entsprechenden Kammern. Und diese Undichtigkeit kann entweder direkt durch einen Klappendefekt verursacht sein oder durch eine veränderte Geometrie der entsprechenden Herzhüllen. Und dann reden wir von einer sogenannten sekundären Klappeninsuffizienz oder funktionellen Klappeninsuffizienz. Also primär die Klappe ist schuld, es ist etwas kaputt an der Klappe oder an einem subvalvulären Apparat, oder sekundär, das Herz hat sich in Anführungsstrichen ausgelatscht, der Ring, wo die Klappe sitzt, ist zu groß für die Fläche der Klappe, oder die Kammer ist zu groß geworden, da wird die Klappe durch die Segel der Klappe werden durch die Verankerungsmechanismen dieser sogenannten Chordae nach unten gezogen in die Herzkammer und können nicht mehr zu schließen kommen, die Segel. Oder einfach die Vorkammern sind auch dilatiert und das führt auch zu einer Klappenundichtigkeit. Also wir unterscheiden zwischen primären und sekundären Klappeninsuffizienz.
Und welche Auswirkungen hat das? Also wir haben ja schon einige Symptome da angesprochen, aber was passiert dann im Körper?
Wenn eine nehmen wir die Mitralklappe von der linken Seite. Also wenn die Mitralklappe undicht ist und wenn diese Undichtigkeit tatsächlich signifikant ist, sodass mehr als ein Drittel des Volumens, was normalerweise aus der Herzkammer in die Aorta, aus dem linken Ventrikel in die Aorta herausgepumpt werden müsste, zurückfließt in den Vorhof, dann ist es erstens eine Belastung, eine Volumenbelastung für den Ventrikel und für den Vorhof auch, weil deutlich mehr Blut zirkuliert werden muss und natürlich durch die Druckerhöhung in die Vorkammer, wo das Blut immer zurückfließt, wenn sich das Herz zusammenzieht, entsteht eine Überdrucksituation, die natürlich nach hinten, also in die Lungenvenen, transportiert wird. Und diese Lungenvenen, die normalerweise das Blut ganz elegant und ohne Druckgradient aus den Lungengefäßen in die linke Vorkammer bringen, sind plötzlich mit einem Rückkehrfluss konfrontiert. Die Lunge staut sich, ist sozusagen immer feuchter, als es sein müsste. Und damit man einfach mal so ein plastisches Bild vor Augen dann hat, kann ich Ihnen sagen, denken Sie an einen Schwamm. Wenn der Schwamm trocken ist, ist ganz leicht. Das ist die normale Lunge. Wenn die Lunge gestaut ist, weil eben ständig Blut zurückkommt aus der linken Vorkammer über die Lungenvenen in die Lunge, dann ist es plötzlich so ein schwerer Schwamm wie versenkt in einem Eimer mit Wasser.
Ja.
So ein schwerer Schwamm lässt sich natürlich deutlich schwieriger dehnen und wieder zusammenziehen. Und das ist, was der Patient mit gestauter Lunge spürt, eine deutliche Erschwerung der Atemzüge. Also Luftnot oder Dyspnoe medizinisch heißt nichts anderes als die unangenehme Wahrnehmung der eigenen Atembewegungen.
Ja. Wenn ja jetzt dann doch verschiedene Ursachen dazu führen, dass eine Herzklappe undicht ist, also die Herzklappe selbst oder eine Vorerkrankung, wie finden Sie denn dann raus, wie Sie dem Patienten am besten helfen können?
Also in dem Moment, wo eine Klappenundichtigkeit entweder bekannt ist oder vermutet wird, und das ist bei den Patienten mit einer Herzinsuffizienz immer der Fall, gehört auch zur Diagnostik, da wird eine Echokardiographie durchgeführt, eine Ultraschalluntersuchung des Herzens. Das ist etwas, was unglaublich informationsreich ist, tut nicht weh, ist keine Strahlenbelastung, kann beliebig oft wiederholt werden aus Sicht des Patienten und liefert eine Fülle von Informationen, nicht nur über die Klappen, aber auch über die Herzfunktion, über die Kammerfunktion, über indirekte Informationen über die Drücke in den Herzhöhlen. Und das ist, sage ich mal, das A und O in der Herzinsuffizienzdiagnostik, zusammen mit der Anamnese, die genauso wichtig ist, einfach um zu differenzieren, was spürt der Patient tatsächlich. Also bei der gleichen Klappendichtigkeit haben manche Patienten ganz ausgeprägte Symptome, manche ganz wenige. Das ist auch sehr individuell, je nach Alter, Belastungskapazität, Trainingsgrad und so weiter. Also Fakt ist, dass mit dem Echo sind Sie in der Lage, sehr viele Fragen zu beantworten, ob die Klappeninsuffizienz schwer oder mittelschwer oder leicht ist, ob sie primär valvulär ist durch eine Klappenerkrankung oder sekundär durch die Dilatation der Herzhöhlen verursacht ist. Und wenn das nicht ausreicht, also wenn noch Fragen sind oder der Patient nicht so gut untersuchbar ist, dann wird die Sonde transösophageal durch die Speiseröhre eingeführt und das ist das sogenannte Schluckecho oder TEE und damit ist die Untersuchung der Herzklappeninsuffizienz in der Regel absolut ausreichend. Dann kann man den nächsten Schritt gehen und an die Therapie denken.
Ja, genau. Muss man denn überhaupt therapieren oder kann man nicht erstmal warten?
Es kommt darauf an. Eine primäre Klappeninsuffizienz ist so gut wie immer therapiebedürftig, weil durch einen Klappendefekt fließt immer viel Blut zurück. Und wir wissen, dass das, auch wenn der Patient noch keine großartigen Symptome hat, mit einer Einschränkung der Lebenserwartung auch im Falle der Mitralklappeninsuffizienz insbesondere vergesellschaftet ist. Und das gehört therapiert und das ist eine primär chirurgische Therapieoption, wenn der Patient operabel ist, wenn der Patient natürlich extrem alt und gebrechlich ist, aber dennoch eine Lebenserwartung über ein Jahr vor sich hat und den Wunsch, da aktiv am Leben teilzu haben, dann kann man über Alternativen der Chirurgie, über interventionelle Klappentherapie dann denken, auch in dieser besonderen Situation der primären Klappeninsuffizienz. Bei der sekundären Klappeninsuffizienz, wo die Klappe an für sich nicht selber schwer erkrankt ist, sondern wie das Umfeld, die Herzhöhlen sind dilatiert, dann haben wir neue Erkenntnisse in den letzten 10 Jahren, dass wirklich die Korrektur der Klappenundichtigkeit, insbesondere durch Katheterverfahren, weil sie schonender sind, auch das Leben des Patienten erleichtert, spart Krankenhausaufenthalte und verbessert die Lebensqualität und in einigen Situationen auch die Lebenserwartung, in dem Falle der Mitralklappe.
Dennoch fängt man erstmal an mit Medikamenten, oder?
Immer.
Immer.
Ja. Also wenn keine primäre Klappeninsuffizienz da ist, weil wenn es eine primäre ist, dann können Sie sich vorstellen, wenn etwas aus der Klappe ausgerissen ist, dann können Sie es mit Medikamenten nur begleiten, aber nicht therapieren. Ja. Aber wenn die Klappeninsuffizienz sekundär bedingt ist, dann beginnt man mit der Therapie der Grunderkrankung. Das kann auf der linken Herzseite die Herzinsuffizienz mit reduzierter Pumpleistung des linken Ventrikels sein. Und da haben wir in den letzten einigen Jahren, 10, 12 Jahren, inzwischen eine Kombination von mindestens 4 Substanzen, die tatsächlich alle einzeln genommen die Lebenserwartung des Patienten verbessern und ganz massiv auch die Symptome, auch die Krankenhausaufenthalte ebenfalls sparen. Und insofern ist das immer der erste Schritt. Und es sind nicht wenige Situationen, wo das schon ausreicht. Mhm. Und wir sehen, nach 2, 3 Monaten plötzlich ist dieser initial als schwergradig eingeschätzte Klappeninsuffizienz nur noch leichtgradig. Und dann bedarf es ja auch keine Therapie mehr, weil in dieser Situation der sekundären Klappeninsuffizienz die Symptome des Patienten entscheidend sind.
Genau.
Ja? Also da würden wir keinen Patienten, der keine Symptome hat, nur weil die Klappe etwas, insuffizient ist, angehen, wenn kein Klappendefekt vorliegt.
Und wenn er doch noch Symptome hat, was wäre dann
wenn
die nächste?
Wenn er Symptome hat, ja, dann ist die erste Frage, ist die medikamentöse Therapie ausgereizt? Mhm. Auf der linken Herzseite, wir haben verschiedene Situationen, Pumpleistung gut, dann sind wir etwas eingeschränkt, wir haben nur eigentlich eine Substanzklasse, die sich bewährt hat. Sonst gibt es nur Begleitmedikation, also nur eine Substanzklasse, die das Leben tatsächlich verlängern kann, in Anführungsstrichen. Auf der rechten Herzseite, wir sind relativ schlecht bedient von der Medikation. Wir haben nur die Wassertabletten oder Wasserspritzen im Akutfall. Das heißt, wir haben keine prognostisch gerichtete Therapie der Rechtsherzinsuffizienz, wenn sie isoliert auftritt. Und dann ist die Frage, ist diese Therapie, das Therapiezeitfenster ausgereicht für die Medikamente? Ja, und nach 2 Monaten, 3 Monaten kann man schon sagen, ja, das ist ausgereicht. Mhm. Sind die Begleitprobleme, sage ich, eine Überleitungsstörung bei Patienten mit schlechter Pumpfunktion, wo eine Resynchronisationstherapie mit einem elektrischen Device, mit einem speziellen Schrittmacher notwendig ist, ist nicht der Fall, dann eben nicht. Wenn das der Fall ist, dann erst die Resynchronisation und dann wartet man ab, was mit dem Patienten passiert, wenn auch die Koronargefäße saniert sind, also wenn keine Koronarstenosen mehr vorliegen. Und wenn tatsächlich alles medizinisch möglich nach Leitlinien gemacht worden ist und der Patient bleibt symptomatisch, beziehungsweise die Pumpfunktion bleibt reduziert, dann ist die Klappeninsuffizienz, Mitralinsuffizienz auf der linken Seite, Trikotsplasminsuffizienz auf der rechten Seite zu adressieren, um eben Symptome zu bessern, auf jeden Fall, und für die Mitralklappe auch die Prognose zu verbessern.
Und wie machen Sie das nun?
Das machen wir je nach Mechanismus. Auf der Mitralseite hat sich das Clipping-Verfahren eigentlich sehr gut etabliert und wir wissen, dass hochgradige Undichtigkeiten, sekundäre Undichtigkeiten, richtig behandelt mit Clips, mit Klammern kann man so sagen. Es gibt ja zwei führende Anbieter, die beide gute Daten hinter sich haben, funktionieren. Und wenn das richtig mit gutem Ergebnis gemacht ist, dann profitiert der Patient ganz massiv davon. Es gibt natürlich auch andere Verfahren. Man kann versuchen, den Ring, den Klappenring zu verkleinern und somit diese Undichtigkeit zu reduzieren. Das kann man direkt mit der Nanoloplastie machen. Das ist aus der Mode geraten, weil es sehr aufwendig ist. Oder man kann für die Mitralklappe eine indirekte Anuloplastie machen mit einer Spange in der großen Herzvene, im Koronarsinus. In Einzelsituationen hat auch gute Ergebnisse. Clipping ist natürlich die Methode der Wahl.
Ja, ist minimalinvasiv, oder?
Das ist durch alles, durch die Leiste. Ja. Meistens braucht man, um ein gutes Ergebnis zu haben, Ruhe zu haben bei der Prozedur, auch Vollnarkose.
Ja.
Ist nicht zwingend erforderlich, aber das erleichtert einiges. Ne?
Kann es denn sein, dass danach, dass die Symptome immer noch da sind oder auch zurückkehren?
Das kann sein, das ist in der Medizin immer so. Ja. Es kann auch sein, dass das Ergebnis über die Zeit nicht ganz so gut zu halten ist und dass die Klappe wieder insuffizient wird, weil der zugrunde liegende Prozess, die Dilatation der Herzhöhlen, weiter fortschreitet. Das kann durchaus sein. Dann muss man natürlich immer am Ball bleiben und gucken. Und es gibt auch die Möglichkeit eines Nachclipping oder einer Kombination dieser Methode. Spange plus Clip für die Mitralseite. Für die rechte Seite, für die Trikuspidalklappe, gibt es einige Möglichkeiten. Also das Clipping ist ebenfalls sehr erfolgreich. Wir haben noch keine Daten, dass das auch wirklich auf die Lebenserwartung einen klaren Einfluss dann hat. Aber wir wissen jetzt inzwischen, dass die Krankenhausaufenthalte deutlich seltener werden, die Lebensqualität der Patienten deutlich besser wird, wenn eine hochgradige Trikuspidalinsuffizienz adressiert wird und reduziert wird durch Clips oder durch Klammern, sage ich mal. Weil es gibt auch wieder die gleichen Devices, die links sind auch rechts verwendbar. Es gibt für die Trikuspidalklappe auch jetzt zugelassene Klappenimplantationen. Sie können bei bestimmten Patienten direkt eine neue Klappe in die alte einbringen. Für die Mitralklappe ist das Verfahren auch schon entwickelt. Die letzten klinischen Testungen laufen. Also ich denke, dass wir in maximal 2 Jahren auch für die Mitralklappe eine solche Ersatzklappe percutan, also über die Leiste, haben werden. Und es gibt für die Trikuspidalklappe auch noch etwas, was wir schon seit langer Zeit machen eigentlich, schon bevor dass diese Clips da im Gespräch waren. Wir können in die Hohlvenen des Herzens Stentklappen setzen, um sozusagen den großen Kreislauf, sprich die Hohlvenen, vor diesem Rückstrom zu schützen.
Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!